Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, heute gibt es den dritten Teil der Serie Das Hobby zum Beruf machen. Und hierzu spreche ich heute mit dem Revierjäger Moritz von Grevemeyer. Moritz hat vor ziemlich genau zwei Jahren seine Ausbildung abgeschlossen und er erzählt uns eben, wie man sich am besten auf die Ausbildung vorbereitet, welche Eigenschaften man so mitbringen sollte, wie die Ausbildung vonstatten geht und auch welche ersten beruflichen Erfahrungen er gesammelt hat. Aber hört am besten selbst. Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehr ich persönlich auch die extreme liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Moritz.
Moin.
Moritz, du bist seit ziemlich genau zwei Jahren Berufsjäger. Du hast die Ausbildung zum Revierjäger, wie der Lehrberuf ja offiziell heißt, also erst kürzlich durchlaufen. Du erzähl uns doch mal bitte, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, wenn man Berufsjäger werden möchte.
Ja, genau. Das ist richtig. Ich habe jetzt vor zwei Jahren knapp meine Ausbildung abgeschlossen. Heißt, im Juli 21 hatte ich meine Abschlussprüfung. Und ja, was muss man mitbringen? Passion auf jeden Fall. Also ich spreche jetzt erstmal so die zwischenmenschlichen Sachen an, die man mitnehmen muss. Also wie gesagt, Passion braucht man auf jeden Fall. Man muss natürlich irgendwie die Liebe zum Wild haben, zur Natur generell. Und auch für die Ausbildung so ein bisschen Durchhaltungsvermögen, weil das natürlich wie viele grüne Berufe die Ausbildung auch manchmal anstrengend ist, keine Frage. Und schulisch ist man da eigentlich gar nicht so eingeschränkt. Also man kann eigentlich mit allen Abschlüssen diese Ausbildung anfangen. Die findet ja zentral in Nordheim statt, die schulische Ausbildung, und kann sich da bewerben über den Bundesverband Deutscher Berufsjäger, über Hermann Wolf. Da kriegt man da eigentlich immer so die Anmeldedaten etc. pp. Und ja, das ist so der Grundsatz, wie das funktioniert.
Ja, und wie lange dauert die Ausbildung?
Genau, also man hat 3 Jahre. Man hat ganz theoretisch auch die Möglichkeit, auf 2,5 Jahre klassisch zu verkürzen mit Abitur. Würde ich tatsächlich nur gar nicht so empfehlen, weil es doch sehr umfangreich ist und man in den 3 Jahren schon teilweise Probleme hat, die Menge irgendwie zu lernen und aufzunehmen. Aber es ist im Endeffekt so aufgeteilt, dass man ein schulisches Jahr hat, das ist das erste Jahr am Stück, und dann 2 praktische Jahre in Lehrbetrieben mit so typischen Schulblöcken monatsweise oder wochenweise.
Ja, okay, ja, das wäre nämlich auch die nächste Frage, weil bei uns im Lehrrevier, bei Christopher von Dollen, da sind die Azubis immer recht kurz. Aber das ist fester Teil der Ausbildung.
Ja, genau. Also es kommt ein bisschen darauf an. Es gibt Betriebe, die bilden quasi nur ein Jahr aus. Das heißt, der ist der Lehrling dann, wie gesagt, für ein Jahr. Es gibt aber auch Betriebe, die machen 2 Jahre oder Verbundausbildung. Und es wird aber tatsächlich auch von den Berufsjägern, also vom Vorstand, immer so ein bisschen empfohlen, dass man natürlich in den praktischen Lehrjahren in verschiedene Betriebe geht, damit man natürlich möglichst viel kennenlernt. Hm. Weil nach einem Jahr hat man natürlich einen Betrieb überwiegend kennengelernt, die Abläufe, und das ist natürlich schön, wenn man da, sag ich mal, 2 Betriebe kennenlernt und vor allen Dingen auch einmal vielleicht Hochwild macht und einmal Niederwildbetriebe kennenlernt. Und dafür ist es eigentlich so, dass meistens die Leute nur ein Jahr in einem Betrieb sind.
Ja. Nun hast du gerade gesagt, für die schulische Ausbildung, da wende ich mich an die Schule in Nordheim, heißt das dann. Aber die Ausbildungsbetriebe, wie finde ich denn da einen?
Das geht tatsächlich auch über den Bundesverband Deutscher Berufsjäger. Die haben Listen zusammengestellt, da sind alle Betriebe eigentlich eingetragen, die aktiv ausbilden. Und dann ist es so ein bisschen an einen selber gerichtet, dass man sich da auch darum kümmert, dass man einen Ausbildungsplatz kriegt mit Vorstellungsgespräch oder Praktikum, Probearbeiten, so in die Richtung. Und so kommt man dann eigentlich, so bin auch ich, Bekannten an einem Betrieb gekommen und ja, genau, das ist eigentlich so der typische Weg.
Ja, magst du uns erzählen, in was für Betrieben du deine Ausbildung gemacht hast?
Genau, also ich habe tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen 2 Jahre im gleichen Betrieb gelernt. Das war aber tatsächlich eigentlich nur der Grund dafür war, dass dieser Betrieb, wie gerade schon beschrieben, so eine Verbundausbildung anbietet. Das heißt, die haben 2 Reviere, sowohl ein Hochwildrevier, ein großes, als auch ein großes Niederwildrevier, wo jeweils ein Ausbilder, also ein Meister auch ist, ein angestellter Revierjagdmeister. Das heißt, man hat quasi immer 2 Reviere und 2 Meister gehabt. Das war jetzt nicht wirklich aufgeteilt, ein Jahr da, ein Jahr da, sondern so ein bisschen, ja, wo die meiste Arbeit anfiel, ist man so ein bisschen hin und her zwischen den Betrieben. Da waren 500, 600 Kilometer dazwischen. Aber so lief das in dem Fall bei mir. Also, aber viele meiner Mitlehrlinge oder das gleichen Jahr waren halt auch in unterschiedlichen Betrieben.
Okay. Ein Jagdcast-Hörer, der hatte mir ein paar Fragen zu dem Thema geschrieben und jetzt mal an die Zuhörer gerichtet. Ihr wisst, ich nenne Namen nur noch, wenn ihr mir das explizit auch gestattet. Von daher sage ich den Namen jetzt mal nicht dazu. Aber der möchte wissen, ob es so Standardwerke in der Ausbildung gibt, mit denen man sich schon so ein bisschen vorab auf die Ausbildung vorbereiten kann. Gibt es da was?
Also es gibt natürlich Standardwerke in Form von das, ja, jungen Jägerwissen, dass da fängt es natürlich an. Ne? Also das sind so Sachen, die müssen natürlich grundsätzlich schon sitzen und einfach das theoretische Fachwissen, da gibt es ja verschiedenste und da kann man wirklich bei Heinkes anfangen zum Beispiel in dem Fall, weil die einfach gutes Material und das halt in- und auswendig können. Aber sag ich mal, Material für die Betriebszeit gibt es eigentlich wenig, weil natürlich jeder Betrieb anders ausbildet. Ne? Klar, wir haben eine Rahmenverordnung, aber nicht jeder Betrieb kann alles perfekt ja, darstellen. Also ist das sehr schwierig, da sich in dem Sinne vorzubereiten. Aber es gibt ja auch viele so kleine Heftchen, Sicherheitsnormen für Hochsitze etc. pp., dass man sowas natürlich kann man vorher schon einmal gelernt haben und dann muss man sich damit während der Ausbildung nicht mehr beschäftigen. Genau, das wären so Tipps, die ich geben würde.
Ja, okay. Gut, am Ende einer jeden Ausbildung steht wohl immer eigentlich auch eine Prüfung. Wie läuft die denn so ab?
Genau, also da gibt es ganz normal, also man muss ein Gesellenstück anfertigen, wie wahrscheinlich in vielen handwerklichen Berufen oder praktischen Berufen. Das wird mit eingereicht. Dann hat man natürlich eine mündliche Prüfung, beziehungsweise eine mündlich praktische Prüfung und eine schriftliche Prüfung. Und genau, die sind halt an unterschiedlichen Tagen finden die statt und gibt auch zum Beispiel bei der mündlich praktischen Prüfung auch zum Beispiel eine Bauaufgabe, wo es dann sein kann, bauen Sie das und das, nehmen wir jetzt mal einen Drückjagdbock. Es wird natürlich im Voraus gesagt, wie die Materialien mitbringen, damit man da nicht ganz aufgeschmissen ist. Oder wir hatten zum Beispiel das Zerwürgen einer Taube und einer Krähe mit Beschau der Organe etc. pp. Und allen rechtlichen Vorschriften, die man dazu haben muss oder braucht, um das in Verkehr zu bringen. Also sowas kann da kommen. Oder Biotopsansprachen kommen immer eigentlich. Verbissgutachten, Wildschäden im Wald, Wildschäden im Feld, all solche Dinge können da durchaus und sind halt Prüfungsfächer drankommen.
Ja, okay, spannend. Also schon recht weit gefächert. Hast du noch so griffbereit oder abrufbereit so den Fächerkanon, was so alles unterrichtet und auch abgeprüft wurde?
Das ist so typisch, eigentlich, also Jagdreviere gestalten zum Beispiel, ist immer ein Thema. Dann hat man sowas wie Wildverarbeitung, also wirklich im Endeffekt alles in Wildbewirtschaftung, Veranstaltung von Bewegungsjachten oder Gesellschaftsjachten. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Wir sagen eigentlich immer so ein bisschen in unserer Ausbildung, wir sind nicht nur Berufsjäger, sondern wir sind irgendwie Förster, Landwirt und Schlachter und Jäger zusammen. Also man greift gefühlt eigentlich in jedes Fach gewissermaßen ein. Und das ist so ein bisschen, was ich halt gerade meinte, es ist schwierig, den gesamten Umfang in der kurzen Zeit so ja, perfekt zu können. Deswegen sind die 2,5 Jahre zu verkürzen schon recht sportlich, würde ich das mal behaupten.
Ja, nun werden ja Revierjäger auch in einigen Bundesländern, gibt ja so einen gewissen Trend hin zu Hegegemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Viele von denen werden von Revierjägern oder Revierjagdmeistern geleitet. Sprich, hat man da auch so einen rechtlichen und verwaltungsrechtlichen ja, Ausbildungsanteil, dass man da auch gut darauf
Also
vorbereitet wird?
natürlich, also es läuft ja auch in dem ersten Jahr viel über Referenden, die über den BDB organisiert werden, ob es jetzt ja Jagdrecht, Waffenrecht, eigene Themen sind. Da wird natürlich darauf eingegangen in der Ausbildung, keine Frage. Aber da kann man sich auch eigentlich sehr gut den Rahmenlehrplan auch zum Beispiel vom Bundesverband Deutscher Berufsjäger holen oder die Ausbildungsverordnung. Und da steht das eigentlich sehr detailliert drin. Da kann man sich wirklich exakt angucken, was so die Anforderungen sind. Und das würde ich eigentlich so jedem empfehlen, der sich da tatsächlich für interessiert, das so zu machen, weil ja, da kann man halt gucken, ist das wirklich was für mich oder habe ich mir das doch anders vorgestellt und so, ne? Das ist eigentlich immer, finde ich, ganz gut.
Den kann man sich wahrscheinlich auch von der Internetseite des BDB runterladen, ne?
Das weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich tatsächlich nicht, aber auf Anfrage kriegt man die auf jeden Fall zugesendet.
Ja, ich werde in den Shownotes auf jeden Fall mal die Internetseite verlinken. Könnt ihr ja selber schauen und gegebenenfalls findet ihr da die Telefonnummer. Wie bist du denn am Ende an deinen ersten Job gekommen?
Ich bin an meinen Job gekommen, über tatsächlich einen in meinem Lehrjahr, über einen guten Freund von mir. Ja, der hat auch wieder über zwei Ecken gehört, da wird eine Stelle frei, etc. pp. Und genau, so kam das zustande, dass ich mich darauf beworben habe und dementsprechend dann am Ende die Stelle auch bekommen habe.
Ja, nun weiß ich so ungefähr, was du machst, aber erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern, was du jetzt in deiner ersten Position machst.
Genau, also ich im Endeffekt betreue ich ein Naturschutzgebiet in Schleswig-Holstein. Das ist ein Wiesengüterschutzprojekt für alle bodenbrütenden Wiesengüter-Küstenvogelarten. Und es geht rein um das Prädatorenmanagement, ein großräumiges, ja, unter Einbindung von Nachbarn, so gut es möglich ist natürlich. Und ich mache das aber in meiner Person halt für meinen Arbeitgeber. Der sitzt in einem anderen Bundesland, und wir sind, wenn man das so sieht, klassisch Dienstleister fürs Land Schleswig-Holstein. Das heißt, ich bin nicht direkt im öffentlichen Dienst angestellt, weil ich nicht direkt beim Land angestellt bin, sondern wir sind ja so ein bisschen, kann man sehen, indirekt ja, Dienstleister, und die Dienstleistung ist halt das Prädatorenmanagement.
Ja. Und welche Strategie verfolgst du da beim Prädatorenmanagement?
Genau, also im Endeffekt ist die Strategie tatsächlich nicht sehr viel anders als der normale, ich nenne es jetzt einfach mal Hobbyjäger, was sich im Revier auch tut, im Niederwildrevier. Mit dem einzigen Unterschied, dass alle möglichen Jagdarten, die wir eigentlich ja, frei zur Verfügung haben und nutzen dürfen, anwenden, und die sehr intensiv und halt auch sehr zeitintensiv, was natürlich nur funktioniert, wenn man auch dafür den ganzen Tag aufwenden kann. Und das ist eigentlich im Endeffekt das, was wir tun. Also quasi alle Jagdarten von der Fallen, Baujacht, große Treibjachten rein auf Raubwild, so Schilftreiben, die Einzelansätze natürlich. Genau, das sind so die Dinge, die wir ja sehr, sehr intensiv verfolgen.
Ja, ist nicht das Kernthema, aber eine letzte Frage dazu. Wenn wir so angucken, mit welchen Jagdmethoden so du welche Streckenanteile erzielst, wie verteilt sich das ungefähr so bei dir?
Also das ist tatsächlich von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist die Fallenjagd und die Ansitzjagd sind die beiden größten Teile. Also ganz klassisch auch am Ruderplatz. Aber Fallenjagd bringt natürlich auch sehr viel Raubwild. Das ist so. Aber auch da sind wir zum Beispiel jetzt erst noch im Aufbau, ne? Also wir haben schon einige Fallen stehen, aber da wir erst seit 1,5 Jahren, knapp 2 Jahren hier diese Stelle bewirtschaften, in dem Sinne wie als Firma oder als Verein. Genau, deswegen ja, kommt da was zu und ja.
Ja, du bist ein sehr umgänglicher Typ. Also ich gehe mal fest davon aus, dass du mit deinen Mit-Azubis auch einen guten Kontakt gepflegt hast. Hast du so einen groben Überblick, wo so deine Mit-Azubis gelandet sind? Was für Positionen die heute so bekleiden?
Also der große Durchschnitt als Berufssieger geht natürlich zu Privatpersonen. Das sind meistens ja, Leute, die großen Privateigentum haben, sowohl landwirtschaftlich als auch jagdlich, also forstwirtschaftlich. Und da gibt es natürlich verschiedenste Ausrichtungen. Der eine Arbeitgeber ist mehr Richtung Jagd ausgerichtet, der andere Arbeitgeber mehr Richtung Forst oder Landwirtschaft. Aber es sind natürlich auch einige im öffentlichen Dienst. Und es sind aber auch einige, die nach der Ausbildung natürlich sich umorientieren, weil sie dann doch merken, vielleicht ist die Berufsjägerei doch nichts für mich. Weil klar ist das Beruf oder das Hobby zum Beruf gemacht, aber es war halt auch ein Hobby für alle von uns. Und viele haben dann auch gemerkt, oder einige merken auch, dass es dann vielleicht doch zu viel ist. Das ständige, sag ich mal, Jagd als ständiges Thema. Also da gibt es tatsächlich in alle Richtungen gehen da. Viele machen auch Forst als Studium hinterher, kenne ich auch einige, genau.
Okay, und hast du dich selber auch schon mal in der Situation wiedergefunden, mal einen schlechten Tag gehabt und gesagt, was soll das alles? Oder ja, wie schaut es bei dir aus?
Ich denke mal, das hat jeder mal in jedem Beruf. Aber im Grundsatz ist das schon bei mir in dem Fall eine sehr schöne Stelle. Und sag ich mal, Berufsjäger sein hat viele Vorteile, hat aber auch viele Nachteile. Also Vorteil ist einfach, man hat natürlich so, man kann sich vieles selber einteilen, solange die Arbeit am Ende fertig ist, muss halt passen. Aber man hat auch viele Nachteile, man schaltet vom Job halt nicht ab. Das ist der große Unterschied. Also wenn Samstag, Sonntag ist und der Job ruft, dann ruft der Job. Und dann ist eben nicht Samstag und Sonntag. Und das sind halt viele Unterschiede zu normal, nenne ich mal, Arbeitnehmern. Genau, nee, also wie gesagt, hat viele Vorteile, hat viele Nachteile und aber summa summarum am Ende passt das schon sehr gut.
Ja, also merkt man dir auch an, muss man wirklich sagen. Ich habe noch ich weiß, in Deutschland spricht man nicht gerne über Geld, aber ich habe auch eine Frage zu den Verdienstmöglichkeiten erhalten. Hast du so einen groben Schnitt oder so eine Bandbreite, in der sich so deine Mit-Azubis in ihren ersten Jobs bewegen finanziell?
Also ich kann ja erstmal, sag ich mal, in der Ausbildung anfangen. In der Ausbildung so typische Vergütung, zum Beispiel im zweiten Lehrjahr. Also das zweite Lehrjahr ist sowieso das erste praktische Jahr. Zwischen, ich nenne es mal, 550 und 700 € irgendwie sowas um den Dreh. Da ist jeder Betrieb anders. Es gibt auch um einige, die zahlen einige Ausbildungsbetriebe, die im öffentlichen Dienst sind, deutlich mehr. Im dritten Lehrjahr geht das meistens so 100 bis 200 € hoch. Das ist so der Dreh, wo ich auch damals war, und meine Mitlehrlinge. Und danach ist das tatsächlich ein von bis. Also ich kenne Berufsjäger, die sehr viel Geld verdienen. Ich kenne Berufsjäger, die weniger Geld verdienen. Das ist immer so ein bisschen, wofür man arbeiten möchte persönlich. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, ich kann mir einen Berufsjäger anstellen für 1.500 €. Also die Zeiten sind definitiv vorbei. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn man als Geselle ohne Meister ganz Standard erste Stelle, kann man sagen, zwischen, würde ich sagen, brutto 2 und 3,
Ja.
um den Dreh. Da gibt es mal ein paar, die liegen höher, da gibt es mal ein paar, die liegen drunter, und genauso ist das natürlich als Meister. Als Meister geht man natürlich eine Stufe hoch, wie in jedem anderen Beruf auch, das ist logisch. Ja, genau, aber das ist so der Dreh, würde ich sagen, was der Standard verdient.
Ja, das ist das richtige Stichwort, Meister. Als wir neulich telefoniert haben, da meintest du ja, du seist gerade in der Masterclass und also sprich, du bist gerade bei der Ausbildung zum Revierjagdmeister, nennt man das so?
Das ist der Revierjagdmeister, genau das habe ich gerade angefangen. Das dauert aber noch einige Zeit, also August nächsten Jahres soll das im Optimalfall beendet sein. Und genau, das ist auch immer so ein typischer Blockunterricht. man kann natürlich nicht jeden Bock teilnehmen, weil das natürlich mit dem Turnier manchmal nicht zu vereinbaren ist. Und da muss man einfach gucken, was gerade vorgeht. Und man muss natürlich auch den passenden Arbeitgeber finden, der da mitmacht und das unterstützt oder auch finanziert. Oder man sucht sich andere Finanzierungsmöglichkeiten, wenn man das nicht selber möchte oder kann. Genau, aber das ist ganz normale Meisterausbildung, dauert 2 Jahre zusätzlich. Und man kann diese zum Beispiel aber nur abschließen, wenn man am Tag der Prüfung auch 2 Jahre praktischen Nachweis hat. Ne? Also ich bin, glaube ich, zum Beispiel sehr jung für einen Meisterlehrgang. Da sind viele auch die ersten, sag ich mal, in der Mitte des Berufslebens den Meister machen. Aber man braucht den Meister halt, um ausbilden zu können. Und da wir das auch anstreben, deswegen mache ich das.
Ja, ist ja großartig. Also finde ich ganz toll, wenn es noch Betriebe gibt, die ausbilden. Nun hast du explizit von den Kosten gesprochen. Was kostet denn die Ausbildung zum Revierjagdmeister?
Also die ist nicht ganz günstig. Das ist leider so. Also ich würde mal vorsichtig sagen, man kann so an die 10 kann man da veranschlagen. Leider so. Aber dann mit Unterkunft, Verpflegung etc. pp. Klar, da kommen dann auch die persönlichen Fahrten. Das ist natürlich so ein bisschen, es gibt festgesetzte Orte, wo diese Meisterlehrgänge stattfinden. Die sind dann unterschiedlich in Deutschland verteilt. Und klar, wenn jetzt mein Revier in Bayern ist und der Ort findet der Lehrgang ist in Holstein, dann kommen da natürlich mehr Kosten auf mich zu, als wenn der in Bayern ist und ich auch in Bayern wohne. Mhm. Also das sind so ein bisschen Sachen, die kann man halt so ein bisschen schwierig beeinflussen, aber mit 10, 11 muss man einfach rechnen. Ja. Das heißt, da ist es schon wichtig, wie gesagt, einen Arbeitgeber zu haben, der dahinter steht, weil das einem einfach ganz andere Möglichkeiten gibt. Ne? Aber es gibt auch Möglichkeiten, über eine Bank das zu finanzieren oder einfach privat, weil man natürlich, wenn man das über eine Bank oder ähnliches finanziert, immer diese Anwesenheitspflicht hat, wo ich eben schon meinte, das ist manchmal zu gewissen Stoßzeiten in unserem Beruf dann einfach schlichtweg nicht möglich. Weil natürlich zum Beispiel Niederwildreviere oder wie ich jetzt Wiesenbrüderschutzprojekte andere Stoßzeiten haben als die klassischen Hochwildreviere. Die einen dann sehr gut können die anderen dann überhaupt nicht. Also da muss man das immer so ein bisschen davon abhängig machen.
Ja, und es gibt, glaube ich, auch, gibt es nicht immer noch dieses Meister-BAföG? Ich bin der Meinung, da mal was gehört zu haben. Das ist ja eine Chance, dass einem vom Darlehen dann auch ein bisschen was erlassen wird. Aber sag mal, du hast also neben dem finanziellen Investment ist es ja ein ganz erhebliches zeitliches Investment. Du hast von den Blöcken gesprochen. Wie viele Blöcke gibt es denn da und wie lange dauern die so in der Regel?
Die Blöcke kann ich dir tatsächlich gerade gar nicht so beantworten. Dann müsste ich mal hier auch mal unseren Plan gucken. Aber ich meine, darfst du mich jetzt aber nicht auf den Festnageln, es waren so um die 600 Stunden.
Ja.
Und, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher. Aber auch solche Sachen, die kann man alles entweder von dem Berufsjägerverband, also von der Seite holen oder auch von der Kammer Niedersachsen, weil die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist auch die prüfende Kammer, sowohl für den Meister als auch als Geselle. Das findet alles zentral in Niedersachsen und auch normalerweise nach niedersächsischem Recht statt.
Ja, ich werde da einfach nochmal ein Interview mit Bernd Bahr machen. Das ist ja der Vorsitzende vom BDB, ne? Ja, den habe ich neulich erst auf dem Zukunftsforum kennengelernt. Ganz feiner Kerl. Jetzt habe ich eine ganz fiese Frage von jemandem, der was machen Berufsjäger anders als wir Freizeitjäger, fragt er da. Also ein Beispiel ist hier, ne, welche Tricks kennen Berufsjäger zum Beispiel? Der bestätigte Bock kommt nicht in Anblick. Wildschaden auf einer Fläche, wo nicht gejagt werden kann. Habt ihr so Insider-Tricks, über die ihr natürlich außerhalb des Jagdcast-Interviews nie sprecht?
Also anders machen wir grundsätzlich, glaube ich, gar nichts. Außer, dass wir uns natürlich beruflich bedingt mehr mit der Materie auseinandersetzen und dass wir natürlich einen ganz anderen zeitlichen Aufwand betreiben können. Und das stellt einfach diesen riesen Unterschied dar. Weil der private Jäger natürlich meistens am Wochenende oder nachmittags mal 1-2 Stunden hat, und wir sagen können, gut, wir beschäftigen uns halt eine Woche mit diesem Thema, weil es halt für unseren Betrieb in dem Fall aus den und den Gründen wichtig ist. Aber grundsätzlich anders, wie gesagt, machen wir nichts. Und es gibt jetzt auch keine Spezialtricks. Das sind natürlich einfach Kleinigkeiten. Also wir hatten zum Beispiel tatsächlich, wenn man das Thema Wildschäden, wo man nicht jagen konnte, hatten wir damals mal im Ausbildungsbild beim Mais. Wir hatten teilweise sehr hohe Schäden. Und in Flächen, die in Dörfern lagen, wo wir natürlich auch nicht aktiv werden konnten in dem Sinne. Und da kann man eigentlich sich sehr weit ausprobieren. Wir sind zum Friseur gefahren und haben uns abgeschnittene Haare von sehr vielen Menschen geholt. Und das hat auch was gebracht. Aber da gibt es eigentlich jetzt nicht den Spezialtrick. Es gibt klar ein paar Möglichkeiten, ein paar kleine Kniffe, wie zum Beispiel bei einem Bocken Douglasienast, wenn da sonst keine Douglasie wächst, im Boden stecken, ein bisschen anritzen. Das hilft meistens sehr gut, dass die Böcke dann plötzlich kommen, auch ein alter Bock, um da zu markieren. Aber nicht grundsätzliche Kniffe und Tricks gibt's nicht. Ich glaube, es ist einfach dieser zeitliche Aufwand, den wir fahren können. Genauso bei der Raubwildjagd, Prädatorenmanagement. Das ist einfach der Punkt, ne? Man kann nicht als normaler Arbeitgeber beim Mond jede Nacht draußen sein und wir können das halt.
Ja, klar, weil am nächsten Morgen wartet kein anderer Job, ne? Du kannst
so, eben, wir müssen nicht, also theoretisch müssen wir nicht morgens um 8 Uhr dann uns mit der Stempelkarte einstempeln, sondern wir haben halt die Möglichkeit, das hin und her zu schieben, so wie es für den Betrieb halt notwendig ist. Wie ich vorhin schon sagte, es kann halt auch mal sein, dass man auch sonntags Arbeit anfällt. Oder samstags, das ist alles im Rahmen, irgendwie, das kann passieren, aber das kann man sich dann woanders wieder zurückholen. Aber das ist natürlich auch immer vom Arbeitgeber abhängig bis zum öffentlichen Dienst. Dann sieht das natürlich anders aus, wenn man direkt im öffentlichen Dienst ist. Da ist man dann doch auch sehr gebunden. Aber das, da gibt es ein von und bis, ne? Also das kann man so pauschal gar nicht sagen.
Moritz, wir haben so die Fragen, die mir mit auf den Weg gegeben wurden, eigentlich fast alle durch. Aber was würdest du denn jemanden, der mit dem Gedanken spielt, jetzt Revierjäger zu werden, mit auf den Weg geben? Was für Gedanken sollte man machen und wie sollte man sich am besten darauf vorbereiten?
Also vorbereiten hatte ich ja schon so ein bisschen angeschnitten, würde ich tatsächlich einfach, dass das Jungjägerwissen sitzt, dass es nicht noch Lücken gibt. Weiß nicht, wann verfegt ein Bock, so nach dem Motto, und man das nach 2 Jahren noch nicht weiß, dass solche Sachen auftreten, das kommt irgendwie auch nicht so gut und das hindert einen einfach selber an der Ausbildung. Das eigentlich tatsächlich zur Vorbereitung, da würde ich gar nicht so viel mehr machen, aber die Grundsatzentscheidung, überhaupt Berufsjäger zu werden, da muss man sich schon mit auseinandersetzen. Ich bin es geworden, weil ich aus einer uralten Jägerfamilie komme, wo es, glaube ich, ganz wenig Leute gibt, die keinen Jagdschein haben. Und es waren aber auch in meinem Ausbildungsjahr sehr viele dabei, die 2 Wochen vorher ihren Jagdschein bestanden haben und dann Berufsjäger werden wollten, aber noch nie ein Stück Wild geschossen oder erlegt haben. Und das sind Sachen, da muss man schon drüber nachdenken. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass man in dem Fall, wenn man sein Leben lang in diesem Beruf bleibt, sich auch ein Leben lang damit beschäftigt, eventuell Wild zu erlegen. Und es gibt nun mal auch private Betriebe, die über 500 Stück Wild im Jahr schießen, Schalenwild. Und da muss man sich dann ausmalen, ob man das möchte und kann. Ja, da gibt es viele, die da ein bisschen, ich nenne es mal blauäugig auch teilweise reinkommen. Also es sind auch viele, die dann die Ausbildung abbrechen, weil sie halt merken, wie vorhin schon angesprochen, das ist mir doch zu intensiv, ich möchte mir mein Hobby nicht kaputt machen in dem Sinne. Aber ich sage mal, die Leute, die sich damit sehr viel auseinandergesetzt haben im Voraus, da war das auch keine Frage, dass irgendwie die Ausbildung abgebrochen wird oder ähnliches. Aber das Einzige, was man noch sagen könnte, man könnte fürs erste Lehrjahr, müsste man sich mit einem gewissen finanziellen Puffer auch reinkommen, weil man im ersten Lehrjahr natürlich noch nicht angestellt ist, in dem Sinne beim Betrieb und auch nichts verdient, aber natürlich trotzdem Miete etc. zahlen muss. Also das sind so Sachen, da würde ich mich dann eher darauf konzentrieren.
Ja, was für ein finanzielles Investment steckt dann dahinter? Was kostet das erste Jahr?
Das kommt auch an, wie groß man lebt, ne? Also man kann natürlich sich ein einzelnes Zimmer irgendwo mieten und ganz wenig essen und ganz wenig trinken. Aber man kann das natürlich auch anders auffahren. Aber normalerweise wohnt man dann vor Ort in Nordheim. Gibt es auch teilweise WGs, kriegt man auch über den Bundesverband Deutscher Berufsjäger Adressen oder von der Schule, von den Lehrern Adressen, wo man eventuell sich da einmieten könnte für das Jahr. Und genau, da gibt es halt von bis. Aber ja, was man halt im Monat verbraucht, da ist ja jeder so ein bisschen unterschiedlich.
Aber neben den normalen Lebenshaltungskosten kostet die Schule ja bestimmt auch was, oder?
Ja, das ist sehr überschaubar. Also man hat am Anfang, müsste ich jetzt lügen, was waren das, 80, 90 Euro Materialgebühren für Papier, Schreibkram etc. Und ehrlich gesagt war es das überwiegend. Also die Schule ist jetzt nicht das teuer machen, sondern eher die Lebenshaltungskosten.
Ja, okay, verstehe. Nun hast du das gerade vor kurzem alles erst durchlaufen. In der Retrospektive der Ausbildung und auf der Suche nach dem ersten Job, gibt es da etwas, wo du aus jetziger Sicht sagst, okay, das hätte ich beim nächsten Mal, würde ich es anders machen?
Grundsätzlich, nee, eigentlich nicht. Ich bin damit so und so weit zufrieden. Das hat eigentlich für mich alles gepasst. Also man muss halt sehr diszipliniert sein bei dieser Ausbildung, weil es halt auch einfach anstrengende Zeiten sind und gerade zu den Schlusszeiten. Aber nee, grundsätzlich hat das alles so schon gepasst.
Ja, das bisschen, was ich von dir weiß und das, was ich auch von Dirk Bacher, den hatte ich ja vor einigen Monaten auch schon mal interviewt, gehört habe, ist, dass ich glaube, dieses Thema der Selbstverantwortung, der Selbstorganisation ist ein unglaublich wichtiges, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist in der Ausbildung ein Riesenthema. Aber auch da unterscheidet, es gibt Betriebe, wo du wirklich tagtäglich mit dem Meister mitrennst. Es gibt aber auch Betriebe aufgrund von Größe oder sag ich mal auch die Verfügbarkeit des Meisters für teilweise andere Dinge, wo der Meister nicht 24/7 an deiner Seite kleben kann. Natürlich ist er immer noch so viel da, dass er dich ausbildet und sag ich mal Kontrollen oder was du da machst, das auch durchführt. Aber es gibt halt Betriebe, wo man sehr eigenständig sein muss. Ja, das ist so und diese Eigenständigkeit, die muss man können und auch wollen. Und natürlich ist man, hatten wir vorhin drüber gesprochen, die Freiheiten eventuell, die man in so einem Beruf hat, geht aber auch mit einer sehr hohen Selbstdisziplin einher, dass man das auch tut. Weil man ja die Möglichkeit hat, das frei zu entscheiden, meistens jedenfalls. Genau, also die Eigendisziplin und Eigenverantwortung ist in diesem Beruf extrem hoch.
Ja. Gibt natürlich im Umkehrschluss auch unglaublich viele Freiheiten, ne? Das hast du ja auch schon betont. Du Moritz, vielen herzlichen Dank, dass du uns mal so ein bisschen durch die Ausbildung und deine ersten Berufserfahrungen so geführt hast. Fand ich sehr interessant. Danke dir.
Gerne, gerne. Kein Problem.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Teile zu dieser Miniserie Das Hobby zum Beruf machen geplant. Wenn ihr aber in diesen Themen komplex noch weitere Fragen habt, sei es allgemeiner Natur oder konkret zur Ausbildung als Revierjäger oder Revierjagdmeister, dann schreibt mir einfach über jagdcast@gmx.de. Ich sammle das denn und sobald wir genügend Fragen beisammen haben, ja, produzieren wir einfach eine weitere Episode. So, ich würde aber sagen, für heute belassen wir es erstmal dabei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.